Ja, klingelingeling. Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Auftaktveranstaltung der zweiten Hochschulkollegin für Bibliophilie an der Bauuniversität Weimar. Heute eröffnet ein nicht ganz unbekannter, sondern sehr, sehr bekannter Kollege der Bauuniversität die Ringvorlesung. Zusammen mit Florenz Engel organisieren Frank Hartmann und ich das Programm. Wir haben letztes Semester begonnen, nicht zuletzt auch in dem, mit dem Anspruch oder mit der Lust auch, einmal zwischen der Fakultät Medien und der Fakultät Gestaltung Kooperationen herzustellen, die sich auf der Medienphilosophie-Ebene überschneiden, zwar sowohl personell, eben durch die Medienphilosophie-Professur, die im Hintergrund so heißen sollte, weil es eigentlich Faktor ist, die Frank Hartmann dort bespielt und dadurch Lorenz Engel und ich ebenfalls die Medienphilosophie hier einstellig sind auf der Ebene der Medienkulturfakultät, war das naheliegend, dass man irgendwann zusammen tun und ein gemeinsames Programm versuchen. Zumal im Bauhaus, der gerade so steht, die Fakultät übergreifend miteinander Theorie und Praxis und Theorie und Praxis und Praxis konvergiert werden sollten, ein Programm in diese Richtung und erschienen Zwecken zu tun. Auch das, dafür ist die Ringvorlesung da. Sie haben hier vor sich liegen Flyer mit dem ausformulierten Text zum Konzept dieser Ringvorlesung und auch die Vorträge. Überschaubare Form. Sie werden sehr unterschiedliche Positionen hier kennenlernen. Es geht nicht darum, einen programmatischen, gemeinsamen, inhaltlichen, kritischen Aspekt zu modifizieren, sondern es geht eigentlich darum, das Spektrum, in sich als Medienphilosophie verstehenden Akteure und Ansätze, das Ihnen hier erstmal in aller Breite in gewisser Maße zu präsentieren, weil Medienphilosophie immer noch innerhalb der Medienwissenschaft ein relativ junges Feld ist. Es ist zwar auch schon 10 Jahre alt, aber immerhin erst doch erst 10 und es kommen sozusagen mehr und in letzter Zeit verstärkt auch neue Medienphilosophie-Professuren ins Spiel. Das ist ein Ticket, was eine neue Art von sagen, Welle schlägt und wir sind also mittendrin und tragen gerne dazu bei, diese Welle etwas zu verbreiten und selbst auch Orientierungsrouten, Navigationsthemen zu finden, zu suchen, um das Feld der Medienphilosophie mit zu bespielen, zu bestimmen. Ich komme jetzt direkt zu Frank Hartmann. Ich muss erst entschuldigen, Lorenz Engels hat ihn leider nicht da. Das ist Veranstaltung, wir werden beim Ringelblitzverfahren uns wechselseitig die erste Zuspielung moderieren. Ich komme jetzt schnell zu Frank Hartmann, bevor du dann das Wort bitte erteilst. Frank Hartmann, wie Sie wissen, ist Philosoph von Haus aus und einer der ersten Medienphilosophen in der ersten Stunde. Wenn ich sage, Medienphilosophie ist 10 Jahre alt, ist tatsächlich Frank Hartmann einer der ersten Miterfinder, kann man sagen, dieses Tickets, des Labels und auch des programmatischen Erweiterungsprojekts aus der Philosophie heraus, sich auch in mediale Fakten und Lehre innerer Funktionslogik und Epistemologie zu beziehen. Hallo! Echo.
Technik.
Also jetzt alle jemals der Initiationsmaßnahmen, die Frank Hartmann steht, die Philosophie überhaupt ins Gespräch zu bringen und auch als Feld seither mit vielen Veröffentlichungen zu bespielen und aufzurufen. Er hat Philosophie studiert in Wien und nicht nur Philosophie, sondern auch Soziologie, Kunstgeschichte, Kommunikationswissenschaften ebenfalls und weiß sich dadurch schon als jemand aus, der von Haus aus interdisziplinär geschult ist. Er hat dann promoviert über eine Arbeit über Max Horkheimer 1987, also Frankfurter Schule. Danach ist er als Universitätslektor für Medienphilosophie, was da schon sehr originell war, immerhin 1987, das ist extrem viel, schon 20 Jahre, am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien gearbeitet. Danach hat er habilitiert, und zwar, hier steht auch Habilitation für Medienphilosophie, auch das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob das Postfestum nachgetragen ist, oder wirklich damals schon so hieß, jedenfalls steht hier Habilitation der
Medienphilosophie. Und Kommunikationstheorie.
Ja, das ist damit auf jeden Fall die erste Medienphilosophie, wahrscheinlich weltweit, Habilitation. Ebenfalls an der Universität Wien im Jahr 2000 abgelegt, dann hat er danach doziert, gelehrt am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften wiederum in Wien und auch Dozent gearbeitet an der Donau-Universität in Krems, an der Universität in Salzburg und an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Nebenbei war er freiberuflich tätig als Medienberater, Publizist und Wissenschaftsautor. Seit 2007 war er Gastprofessor jetzt schon näherrückend an der Philosophischen Fakultät der Universität Erfurt. 2008 hat er an der Fakultät Gestaltung hier in der Universität Weimar eine Gastprofessur inne gehabt und ist 2009 dann berufen worden auf seinen jetzigen Lehrstuhl für die Geschichte und Theorie der visuellen Kommunikation. Seit 2010 ist er außerdem Gastprofessor an der Universität São Paulo in Brasilien und seit 2011, wie Sie jetzt hier wissen, Dekan der Fakultät Gestaltung. Heute wirst du sprechen über Medien im Zeitalter ihrer technischen Verfügbarkeit und ich freue mich sehr, dass wir das Entree machen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Christiane. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass diese Ringvorlesung fortgesetzt wird. Ich finde es sehr wichtig, wie Christiane gesagt hat, dass wir hier kooperieren, verschiedene Ansätze wählen. Mein Ansatz ist natürlich mehr Visualisierung und die Geschichte auch dieser Dinge, die wir hier als Internet-Interface irgendwie kennenlernen. Und das ist jetzt kein Gag für den Anfang. Die technische Verfügbarkeit ist nicht gegeben. Ich habe hier ein Monitorproblem, was mich umso mehr wundert, als ich in diesem Hörsaal oft unterrichte und das noch nie hatte. Ja, sehen Sie es? Jetzt geht's. Ich versuche nicht allzu viel an Material zu bringen, aber das versprechen Professoren immer. Und ich möchte mit Ihnen mal über die gewandelten Auffassungen von Technik sprechen. Ästhetik ist bekanntlich die Art und Weise, wie Menschen die Sinneswahrnehmung affiziert und Technik beeinflusst das in ganz entscheidendem Maße. Medien im Zeitalter ihrer technischen Verfügbarkeit spielt natürlich an auf Walter Benjamins berühmten Aufsatz vom Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Und ich werde nicht über diesen Aufsatz sprechen, sondern ihn nur in Erinnerung rufen, weil ich am Ende darüber noch etwas sagen werde. Technik, Medien, das habe ich schon erwähnt, in früheren Vorlesungen sind in der Philosophie nicht gerade sehr prominent. Aber über Technik ist ganz unterschiedlich im 20. Jahrhundert gesprochen worden, beziehungsweise die Frage nach der Technik gestellt worden und die Möglichkeiten einer Philosophie der Technik ausgelotet worden. Auffällig ist dabei die rhetorisch mehr oder weniger verdeckte Ideologie des Fortschritts, des unbedingten Fortschritts, vor allem wenn wissenschaftliche Revolutionen und die Technologien der Zukunft von Autoren US-amerikanischer Herkunft thematisiert worden sind. Die Begleit- und Bewältigungsrhetorik zur Medienrevolution des Internets konterkariert eine eher kulturpessimistische, kontinentale Tradition der Technikphilosophie, die gern romantisierend Verluste beklagt hat, wo immer Technik zum Einsatz kam, ohne aber die veränderte Qualität dieser Technik zu diskutieren. Dagegen hat die Entwicklung der letzten Jahrzehnte gezeigt, dass nicht bloß Fortschritt, Wachstum und Prosperität der Technik geschuldet sind, sondern darüber hinaus Medientechnologien radikal gegen kulturelles Potenzial entfalten können und so die kulturellen Lebensgrundlagen nach einer neuen Logik ausrichten zu vermögen. Aber die Wahrnehmung von Technologie als einer potenziell destruktiven Macht ist ein alter Topos. Allerdings sorgten die weltpolitischen Ereignisse mit ihren antizivilisatorischen Effekten im 20. Jahrhundert, Gaskrieg und Holocaust, dafür, dass das Verhältnis von Mensch und Technik bzw. Technik und Zivilisation neu überdacht werden musste. Also nicht nur rein in Kategorien des Fortschritts geschrieben werden konnte. Nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Nukleartechnik rückten während des Kalten Krieges Bedrohungsszenarien wie die Selbstauslöschung der Menschengattung philosophisch in den Vordergrund, während darauf auch mit militärtechnischen Antworten reagiert wurde. Eine dieser Antworten, so zumindest der Mythos, ist ja das Internet mit seinen Anwendungen. Ich halte es für einen überschätzten Mythos und das ist auch zu belegen. Was ich einstiegs sagen will, ist, dass wir immer wieder diesen Kampf unterschiedlicher Kulturen erleben und Interessen in unserer Gesellschaft, der sich dann in den unterschiedlichen Technologievarianten spiegelt. Es geht aber auch um die medialen Potenziale und hier ist der Ausgangspunkt meiner Überlegungen bei Arthur C. Clarke, dem Science-Fiction-Autor, der sagt sinngemäß, dass es jetzt nicht mehr die Technik ist, die unsere Möglichkeiten in der Kommunikation beschränkt, sondern die Hindernisse allein wirtschaftlicher, rechtlicher und politischer Natur sind. Das ist also diese Euphorie, die jede Generation hat, die eine Medienrevolution erlebt. Wir haben es erreicht, mehr ist nicht mehr möglich. Clark hat es 1983 festgestellt in seiner Rede zum Weltkommunikationstag. Wie die aktuelle Diskussion in der Piratenpartei oder über sie zeigt, ist es durchaus aktuell, auch unter noch einmal veränderten technischen Bedingungen, denn für ihn war das Maximum der Technik eben die Satellitentechnologie, die weltweite Ausstrahlung von Fernsehen. Darum heißt auch der Orbit, in dem unsere Fernsehsatelliten kreisen, der Clark Belt, zu seinen Ehren, weil er das vorausgesagt hat, als auch Wissenschaftsautor, das geht oft gut zusammen mit Science-Fiction-Autor. Die Diskussion aktuell zeigt auch, welche Gefahr in einer verzögerten oder verhinderten Rückkopplung zwischen Technik und Politik liegt. Und Gesellschaft und Kultur hat Technik immer noch als eines der treibenden Motive im Sinne eines kritischen Diskurses, dass also Kultur gestört wird durch Technik oder eine bestimmte Kultur, zum Beispiel die Urheberrechtskultur. Dieses Motiv wird komplettiert durch eine Forderung nach Verfügbarkeit von Gadgets und Anwendungen, die im Grunde ein postapokalyptisches Versprechen bergen. Das wäre jetzt eine These hier. Postapokalyptisch, das wäre das Versprechen einer Welt, in der alles technisch geregelt werden kann und in der damit menschliches Versagen ausgeschlossen ist. Kurzum ein Weltgeschehen im Modus des Autopiloten, eines technisch gestützten Regelwerks oder auch einer algorithmischen Existenz, wie ich sagen möchte, in Anspielung an das Wort von der technischen Existenz, Max Bense, 50er Jahre. Welchen Schluss auf die technologischen Entwicklungsschritte lässt so eine These zu? Mit Medienrevolutionen tauchen immer neue Formen der Eschatologie auf, eine Hoffnung vom Anbruch einer ganz neuen und vollendeten Zeit und Weltordnung. Solche Zeiten diagnostizieren die Antiquiertheit des Menschen und delegieren dabei ihre Erlösungshoffnung auf die Welt der Geräte, was eine sehr früh schon philosophische Kritik auf den Plan gerufen hat. Darüber werde ich zunächst jetzt sprechen und dann in einem zweiten, dass die Endzeitstimmung immer mit der rettenden Macht von Apparaten und Medien verbunden ist. Um dieser These weiter nachzugehen und ihren Auswirkungen auf die Gegenwart nachzuspüren, soll in dem Vortrag dann die Vergegenwärtigung eines Szenarios aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgen, aus dem Kalten Krieg erfolgen, von dem aus sich angesichts der Erfolgsgeschichte des Internet unsere Medienkultur immer noch ganz gut erschließt. Wir leben im Zeitalter der unvorstellbaren technischen Eingriffe auch in den menschlichen Körper und in den Gesellschaftskörper, die man als Biomorphose bezeichnet. Nicht etwa nur ästhetische Eingriffe ins Äußere durch kosmetische Chirurgie oder die fortschreitende Cyborgisierung des Körpers durch technische Implantate und Prothesen aller Art, sondern auch fundamentale Veränderungen im biologischen Wesen des Menschen mittels Genetic Engineering. Es scheint, als müssten wir dauernd unsere unvollkommene Natur verändern, damit sie noch in diese technisch perfektionierte Welt passt, statt eben unsere Freiheit, die im Unperfekten immer auch steckt, kritisch gegen diese Welt der Perfektion selbst zu stellen. Vor einem halben Jahrhundert hat der in den Vereinigten Staaten und damit einem Kulturschock ausgesetzten, ausgewanderten Philosoph Günther Anders dafür die Formel von der Antiquiertheit des Menschen gefunden, um das steigende Gefälle zwischen Mensch und Technik auszudrücken. Also die Technik ist perfekt und vor dieser Technik ist der Mensch antiquiert. Im alteuropäisch-kulturpessimistischen Tonfall vorgetragen, präsentierte er diese These. Weil der gegenwärtige Mensch in einer neuartigen Asynchronisiertheit mit seiner technischen Welt lebt und weil diese Situation nicht mehr reversibel ist, befindet er sich in einer Endzeit. Geschichte steht still. Sie kennen diese Thesen, oft aufgegriffen in den letzten Jahrzehnten. Zugleich ist dieser Mensch sich der Situation nicht bewusst, da er diese in ihrer technisch-medial zugerichteten Form mit seinen Sinnen nicht mehr richtig wahrnehmen kann. Die Menschheit hat das technische Potenzial zur Selbstvernichtung, aber sie ist apokalypseblind geworden. Das war die Analyse 50er Jahre. Das Phänomen, das dieser These zugrunde liegt, war natürlich der apokalyptische Schock durch den Abwurf der ersten Atombombe auf Hiroshima im August 1945. Und dieser Schock ging um die Welt, so wie er letztes Jahr wieder um die Welt ging mit Fukushima. Doch nicht nur der Mensch so die These des Philosophen, auch die Maschinen sind antiquiert. Es gibt einen zweiten Band dieser Antiquiertheit des Menschen, in den sich doch lohnt, hineinzuschauen, wo verschiedene Topoi durchdekliniert werden der Antiquiertheit. Und das ist eine sehr interessante Zeitdiagnose. Hyperrealität, Simulation und all diese Dinge, für die Baudrillard und andere bekannt geworden sind, auch die, das Verhalten der Passivität, findet sich alles schon in diesen Diagnosen von Anders. Die Maschinen sind antiquiert, was heißt das? Die Apparatewelt organisiert sich zunehmend selbst und steuert auf einen monokratischen Endzustand zu. Ein Prozess, in dem Anders eine Art von Geräte-Eskatologie sich entfalten sah. Das Telos der Technik ist nicht länger auf die Funktionen des technischen Mittels eingeschränkt, womit der technische Fortschritt zum unsteuerbaren Eigensinn tendiere. Damit ist aber, und ich zitiere ganz kurz Günther Anders, damit ist aber, wie fantastisch diese Folgerung auch klingen mag, gesagt, dass die Apparate grundsätzlich auf einen Idealzustand lossteuern, auf einen Zustand, in dem nur noch ein einziger und lückenloser, also der Apparat, existiert. Derjenige Apparat, der alle Apparate in sich aufhebt, derjenige Apparat, in dem alles klappt. Tatsächlich ist dieser alles in sich aufhebende oder andere Apparate simulierende Apparat weniger eine Metapher, denn jener neuartige kybernetische Apparateverbund, von dem Max Benze auf Augenhöhe seiner Zeit berichtet hat. Die gerade entstehende Computertechnik wurde in der europäischen Öffentlichkeit sonst eher zurückhaltend wahrgenommen. ENIAC hier nach seiner Präsentation, das Foto stammt vermutlich Ende der 40er Jahre, 1946, war für Max Benze eine Metatechnik, die sich hier realisiert und die ihn unglaublich fasziniert hat. Der Hintergrund seiner Analyse war nicht Kritik. Er wollte im Merkur, der Zeitschrift für europäisches Denken, und hat es auch geschafft, 1951 einen Aufsatz über diesen ersten voll elektronischen Computer schreiben. Also es gab dort eine Zeitschrift für europäisches Denken, es gab dort eine große Abneigung, dagegen Technik zu diskutieren. Sie wissen vielleicht, dass Benze später für Computerpoesie und andere Dinge bekannt geworden ist. Er war also einer der Künstler, Theoretiker, sage ich jetzt mal, der versucht hat, sich diesem faszinierenden Neuen zu nähern und sich mit ihm auseinandersetzen. Und er hat eine sehr interessante Beobachtung gemacht, eben, dass die Technik sich zurückzieht, vor unserer ästhetischen Wahrnehmung sich zurückzieht und trotzdem unsere Existenz bestimmt. Daher technische Existenz, ein kleines, heute nur noch aus historischen Gründen lesbares Büchlein. Aber Punkt ist tatsächlich, dass man hier, und man sieht es in vielen dieser Bilder und Aufnahmen, die jetzt immer mehr kursieren, wie man für den Fotografen das Verhältnis von Mensch und Technik inszeniert hat, beziehungsweise wie der Mensch da eigentlich etwas tut, das nicht mehr erkennbar ist, was er da tut. Und das wäre damit auch eine Illustration dieser Antiquiertheit. Er ist natürlich nicht wirklich antiquiert, weil zuerst muss er mal auch programmiert werden und umprogrammiert werden. Aber es sieht immer mehr danach aus, als ob wir Anhängsel dieser Maschinenwelt sind, die zunehmend unsichtbar wird. Und wie wir hier ins Verhalten mit dieser Welt kommen, das ist jetzt eigentlich hier Thema und bislang noch ein etwas wenig beleuchtetes Thema in der Medientheorie. Elektronische oder Röhren- und Transistortechnik kennt völlig andere Abläufe, als sich an der für uns wahrnehmenden oder wahrnehmbaren Oberfläche darstellt. Menschen bedienen sich dieser Technik indirekt über Interfaces. Was Sie hier sehen, ist ja auch ein Interface, ist nur noch kein visuelles, obwohl vielleicht Oszillographenmonitore da und dort auftauchen, aber nicht Inhalte darstellen, sondern Funktionen der Maschine darstellen. Interfaces sind eine Art Zwischentechnologie ganz eigener ontologischer Ordnung, die unter anderem heute zumindest als Visualisierung von Rechenprozessen funktionieren. Wie im nächsten Abschnitt diskutiert wird, hat diese Visualisierung einen spezifischen Beschleunigungs- oder Entwicklungsschub erfahren, als in Zeiten des atomaren Bedrohungsszenarios ganz normale Soldaten ein neuartiges Computersystem bedienen mussten und nicht wie hier speziell ausgebildete Experten oder Programmiererinnen, wie sie dort oft eingesetzt worden sind. Auch die Computertechnik war eins der ganz frühen Einsatzgebiete für die Professionalisierung von Frauen in diesen Expertenberufen. Danach lässt sich also nicht mehr so einfach von der Technik sprechen, dass sich die Apparate oder Computertechnik zu einer nicht hintergehbaren Umwelt für uns verwandelt hat. Es gibt mit anderen Worten kein Außerhalb mehr und schon gar kein Zurück zu vortechnischen Zeiten. Soweit könnte man mitgehen mit Günther Anders' Diagnose. Was Günther Anders in der Situation anstellt, ist relativ konsequent und er wendet sich von der Theorie ab und geht in die Politik. Da sprechen wir jetzt aber dann von den 80er Jahren schon und von dem Russell-Tribunal, wo man also versucht hat, intellektuell gegen die Atombedrohung aufzutreten. Aber da hält er den Politikern vor, es gehe nicht darum, dass in unserer politischen Situation auch Atombomben vorkommen, sondern darum, dass die Politik unweigerlich innerhalb einer neuen Ordnung der Atombedrohung stattfindet. Aus heutiger Sicht ist seiner damaligen Behauptung, dass dies kein Politiker verstanden habe, zu widersprechen. Und schon damals ist zu bekannt das Beispiel Hermann Kahn mit seinem Doomsday-Device, das er entworfen hat in der Zeit des Kalten Krieges, als Instrumentarium nuklearer Abschreckung. Das war in einer Publikation 1960 on Thermonuclear War. Und 1964 tauchte Hermann Kahn dann mit seinem Doomsday-Device auf als Figur Dr. Strangelove in Stanley Kubricks Film How I Learned to Love the Bomb. Also diese Idee, dass man dieser technischen Macht und Kraft etwas entgegensetzen könnte. Die Frage wird sein, welche Rolle die Technik, diese Form der elektronischen Technik dabei spielt. Mit Antiquiertheit des Menschen wurde die Technik zum Subjekt der Geschichte, wenn denn gar das technische System nicht eine unhistorische Welt, der bis ins letzte synchronisierten Produktwelt generiert. Zudem ist in einer Welt der vernetzten Computer der Universalapparat oder Makroapparat, von dem Anders zu sprechen begann, längst Wirklichkeit geworden. Der mit digitalen Daten arbeitende Computer, wie Sie wissen, hat keine spezifische Aufgabe, er ist kein funktionales Werkzeug mehr, sondern kann alles, wozu er programmiert wird und hebt sofern alle anderen Apparate, wie gesagt, in sich auf. Die Geräte-Eskatologie konnotiert die Maschinenexpansion, die Homogenisierung der technischen Infrastruktur, die bereits ihren Ausgang nahm mit der Verkabelung im 19. Jahrhundert, mit der Nutzung von Elektrizität als Grundlage einer neuen Technologie, nämlich der Telegrafie. Aber auch die mittlerweile entstandene Kompensationsmaschinerie der Kulturindustrie ist damit gemeint, eine Kehrseite der Nichtarbeit der sich abzeichnenden dritten industriellen Revolution. Geräte, Gadgets und mediale Inszenierungen bannen die Angst des Nichtwissens. Das technische Regelwerk bedeutet für den antiquierten Menschen eben auch eine um sich greifende Hegemonie der Passivität. Ich steige jetzt hier langsam aus der Analyse von Günther Anders aus. Es ist nur so viel zum Beleg dessen, dass es doch etwas alteuropäisch, kulturpessimistisch gestimmt ist. Das ist aber nichts Neues. Dass hiermit eine neue medienanthropologische Situation angebrochen ist, eben der antiquierte Mensch, die nach dem Behandeln von Dingen oder Interagieren zwischen Menschen die Interaktivität via Interfaces zwischen Mensch und sogenannter Tiefentechnik als Form der Auseinandersetzung mit Welt forciert und auch mit dem Sozialen in der Welt, konnte oder wollte der philosophisch geschulte Intellektuelle Günther Anders nicht wahrhaben. Die Gleichung von Apparaten und Welt, die er aufmacht, kennt einige prominente Beispiele gerade aus der Zeit, als die atomare Bedrohung sich abzuzeichnen begann. Und hier möchte ich zu sprechen kommen auf ein Computernetz, pardon, das ist jetzt Max Bense. Wo versucht wurde, sozusagen in einer bestimmten Art von Metatechnik, in einer bestimmten Art von Technikverbund zu reagieren auf die Bedrohung eines Fliegerangriffs der Sowjetunion. Die amerikanische Politik also reagierte mit dem Aufbau eines für die damals komplexesten Real-Time-Computersysteme zur feindlichen Flugabwehr, das System SAGE. SAGE steht für Semi-Automatic Ground Environment und war ein Projekt der amerikanischen Luftraumüberwachung, ein computerbasiertes Command-and-Control-System. Der Bedrohung durch feindliche Bomber sollte in Echtzeit begegnet werden und es ging auf Programme zurück, an denen schon während des Zweiten Weltkriegs gearbeitet wurde, und zwar von Norbert Wiener unter anderem mit seiner Konstruktion von Zielrechenmaschinen für die Flugabwehr, kybernetische Maschinen. Unter Leitung des MIT, Massachusetts Institute of Technology, und der Firma IBM wurde mit SAGE ein ausgedehnter Radarhorizont aufgebaut, der weit vor der amerikanischen Küste verlief. Sein Zweck war, auf angreifende Bomber rascher reagieren zu können, als dies mit der üblichen Luftabwehr möglich gewesen ist, und zwar durch Eingriff in die Autopilotenfunktion angreifender Flieger. Im Zuge der Fertigstellung, also an dem Projekt wurde lange gearbeitet, von ca. 100 so Radarstationen vor der Küste eingerichtet, in der permanent beobachtet worden ist. In der Zwischenzeit haben die Sowjets zwar schon von Bomberflugzeugen auf Interkontinentalraketen umgestellt, bei denen diese Verteidigungsstrategie dann versagt hätte. Dennoch war SAGE als Computersystem eine wichtige technische Entwicklung. Unter anderem für IBM, eine Firma, die sich nur zögerlich dem Computermarkt zuwandte und die mit eben diesem Regierungsauftrag zu einer führenden Größe in der entstehenden Computerindustrie wurde. Ganz kurz, wie hat es funktioniert? Im Zentrum des Verteidigungssystems stand ein Nachfahre des Computers Whirlwind, ein 275 Tonnen schwerer und auf 2000 Quadratmeter verteilter digitaler Röhrencomputer. Das war natürlich streng geheim, über das wurde nicht geschrieben von Intellektuellen und Philosophen, das konnte man nicht sehen, der nach dem Prototyp eben des Whirlwind von IBM gemeinsam mit der US Air Force gefertigt wurde. Das SAGE-Netzwerk verband die neu erbauten Radaranlagen vor der Küste mit dem Computerzentrum durch Telefonleitungen. Für die Datenübermittlung wurden Modems eingesetzt, das bedeutet Wandler zwischen analogen und digitalen Daten, beziehungsweise zu analogen Übermittlungssignalen durch die Telefonleitungen. Die Landesverteidigung baute also ein Netzwerk auf, in dem permanent die im Luftraum vor der Küste gesammelten Bewegungsdaten abgeglichen und über den zentral positionierten Computer analysiert werden mussten. Das ist also noch kein wirkliches Computernetzwerk. Und der Beginn des Internet wird meist bezeichnet mit der Verbindung von Computern selbst. Wie hat es funktioniert? Radarüberwachungsstationen wurden von normalen Soldaten mittels Leuchtgriffel abgegriffen rund um die Uhr. Und die Daten an den Computer weitergeleitet und der Computer hat die Daten abgeglichen. Bedrohung oder keine Bedrohung, geplantes Flugzeug oder unbekanntes Fluggerät. Diese Fernverarbeitung von Daten war eine von vielen Innovationen in diesem System. Eine andere war die Entwicklung eines eben spezifischen Interfaces, wie Sie es hier sehen. Arbeiteten bislang nämlich ausschließlich spezialisierte Experten an den elektronischen Computern, so wurden es an den vielen rund um die Uhr betriebenen Operator Stations, eben die Terminals dieses Systems, nicht näher spezialisierte Soldaten eingesetzt. Man brauchte viele Personen für die Luftraumüberwachung. Die Terminals bestanden aus diesen hier sichtbaren Videodisplays, Kathodenstrahlbildschirme, die mit dem vom Computerwissenschaftler Bob Everett entwickelten Lichtgriffel visuell zu bedienen waren. Mir geht es genau um diesen Schritt der Bedienung von Programmieren per Steckverbindungen zur Visualisierung, zum Betreten der visuellen Ebene, für die man eben nicht mehr spezialisiert werden muss. Das ist eine relativ einfache Aufgabe, die hier es zu erledigen gilt. Die Koordination ist dann natürlich eine ganz andere Sache und das Zusammenführen und Auswerten der Daten. Sie werden dieses Interface, diesen Bildschirm nochmal bei Stanley Kubrick sehen, und zwar bei 2001 Space Odyssey, wo HAL, der Computer, der Bordcomputer, eine weibliche Stimme und eines dieser Augen hat, ein rotglühendes Auge, das eigentlich keinen Sinn macht, wenn man es in diesem Sinn einsetzt. Es war also diese Technik und ihre Bedienung nicht visuell ursprünglich, sondern wurde ins Visuelle übersetzt, um Inkompetenz in der Bedienung dieser Geräte zu kompensieren. Auch Douglas Engelbart, ja, hier sehen Sie noch eine Aufnahme, die ebenfalls in vielen Filmen zu sehen ist, wenn Experten eben diese Daten auswerten und hier eigentlich nur auf eine, ich glaube nicht unbedingt mit dem Computer rückgekoppelte, nicht unbedingt elektronische Tafel auftragen, also händisch aktualisieren müssen mit Leuchtstiften, Leuchtlinien und so weiter. Hier sind wieder die Experten im Einsatz, die dann Einsatzpläne eventuell auch auszuarbeiten und weiterzugeben haben. Man kann mit diesem Lichtgriffel und dem Radarschirm tatsächlich einen Vorläufer sehen der heutigen Computermaus. Tatsächlich war Douglas Engelbart, der die Maus als XY-Positionsanzeiger auf einem Bildschirm zum Patent anmeldete, auch ein ausgebildeter Radartechniker. Es war also möglich, ein hochspezialisiertes Gerät mit einem relativ einfachen Modus anzusteuern und dabei komplexe Informationen zu verarbeiten, wozu ein benutzerfreundliches visuelles Interface und Bedienung mittels View Control geschaffen wurde. Hier ist jetzt nur ganz kurz ein Exkurs in die Designgeschichte dieser Gerätschaften, eine Demonstration zu sehen, die Douglas Engelbart 1968 in San Francisco gehalten hat, die berühmte NLS-Demo, auf der einer staunenden Computerwelt erstmals gezeigt hat, dass Computer visuell oder über eine visuelle Benutzeroberfläche zu bedienen sind. Das finden Sie alles im Netz, Reste dieser gefilmten Demonstration. Mich interessiert es unter einem Aspekt, wie es nämlich zustande kommt, dass wir heute unsere Computer so organisieren, wie wir sie organisieren. Engelbart stellte sich das Computerinteraktion wie das Spielen eines Musikinstrumentes vor, Funktionstasten, die belegbar sind auf der linken Seite und eben die Maus mit ihren drei Knöpfen, um XY, also einen Punkt, einen Lichtpunkt, jetzt am Kathodenbildschirm anzeigen zu können. In der Mitte der Tastatur, denn IBM wollte natürlich die Computer irgendwann dann auch in die Büros bringen und dort war man eben Schreibmaschinen gewohnt. Aber es gibt noch eine andere Geschichte, nämlich die des Fernschreibers, mit der man kommuniziert hat in den 30er bis in die 40er, 50er Jahre und die auch so eine QWERTY-Tastatur hatten, um mit einem Anschlag mehrere ursprünglich Morsezeichen auf einmal versenden zu können. Man brauchte also mit einem Fernschreiber keine Morse-Code mehr kennen, sondern es konnte in die Tastatur einkodiert werden. Und endlich kann man Datencluster ansteuern, wenn man eine Tastatur verwendet. Für die Designer, die hier sitzen, noch was anderes, ganz andere Informationen. Und da sind jetzt wieder viele Hinweise drin auf künftige Diplomarbeiten und Masterarbeiten. Wer hat das eigentlich alles gemacht? Wer hat das gebaut? Wenn man sich die alten Fotos ansieht, werden die dominiert einfach von brutaler Technik ohne Design. Und irgendwann beginnt man Computer zu designen. Und Cray, die Cray Computers, waren einer der ersten designten Computer, Parallelrechner, die unglaublich sexy aussahen, nach einer Art Playboy-Ästhetik der 50er, 60er Jahre mit Außenverkleidungen aus Kunstleder und rot lackiert und Plasmakühlung und so weiter. Und die haben sich massiv verkauft, weil natürlich diese Experten der Rechenzeit, jeder wollte so ein geiles Ding haben. Andererseits gab es auch natürlich unter Designern, Industriedesignern vor allem, in dem Fall Herman Miller, der diese Konsole gebaut hat als einen Prototypen, als einen möglichen Prototypen. Und Herman Miller kennen Sie sicher als Firma. Da gibt es hier den Aeron Office Chair. Ich habe das extra noch rausgesucht. Erkennt es jemand, was das ist? Also das ist der Arbeitssessel, der Arbeitsstuhl der Web Generation. Sie werden bei Google, bei Berichten über Google oder andere Webunternehmen genau diesen aus einem Hightech-Maschengeflecht bestehenden Stuhl, der aber zwei lederne Armlehnen hat, sehen. In den 80er Jahren entwickelt worden von, da muss ich jetzt passen, einem Chefdesigner von Herman Miller, also eben diese Office Chair ja, Möbelfirma. Also ich möchte es nicht reduzieren auf eine Möbelfirma, es ist ein Industriedesign insgesamt. Das ist nur eine optische Fußnote zur Weiterentwicklung dieser Designgeschichte. Ich komme nun zum anderen Punkt, der resultiert aus dem jetzt Gesagten, eben der Zugänglichkeit über ein Interface. Einerseits kann man jetzt natürlich diskutieren, verteilte Rechenleistungen der zunehmend vernetzten Computer. Ich könnte jetzt nachher Geschichte der Vernetzung hier bringen, das finden Sie alles in der Fachliteratur. Es gibt sehr viele Netze, die nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa gebaut worden sind, zum Beispiel das britische Joint Academic Network, das hieß JARNET. Und ich gebe nur zu bedenken, wie kontingent teilweise die Schritte sind, wenn man diese Netze verbindet, wer das Sagen hat und wie das schließlich benannt wird. Es könnte durchaus sein, dass wir heute sagen, nicht sagen, ich gehe ins Internet, sondern ich gehe ins JARNET oder ins CERNET oder in andere Anwendungen, die gebaut worden sind. Verteilte Rechenleistungen wurden wichtig, aus auch ökonomischen Gründen, und sie relativieren Zeit und Raum. Mithin relativieren sie auch die philosophische Ästhetik, wie der Mensch sich auf der Welt raum- und zeitgemäß bedingt bewegt und befindet. Man könnte auch sagen, sie synchronisieren die kulturelle Existenz in einer technischen Modalität, mit der sich bereits eine neue Möglichkeit einer Online-Kultur abzeichnet. Also diese Soldaten bei Sage mussten ja auch Tag und Nacht online sein, während online wiederum ein Begriff ist, den bereits die Telegraphisten im 19. Jahrhundert gekannt und benutzt haben. Dass der Computer also neben seinen Fähigkeiten als überregional eingesetzter Number Cruncher auch die eines Kommunikationsmediums hat, war in jener Zeit nicht unbedingt offensichtlich. Es war nicht allgemeine Anwendung. Umso interessanter ist ein 1968 publizierter Text, der einerseits den Computer als menschlichen Interaktionspartner sieht und andererseits als Medium für Kooperationen. Da Nutzer am Computer und nicht nur am Radarbildschirm zeitweise zusammensitzen, folgt das Kommunikationsmodell, das der amerikanische Psychologe Licklider und gemeinsam mit seinem ARPA-Forschungsleiter Taylor dafür vorschlagen, nicht dem Vorbild der Telekommunikation des 19. Jahrhunderts mit seiner Nachrichtenübertragung oder Datenübertragung, sondern dem des modernen Project Meeting. Allein aus diesem Grund, weil auch diese Begriffswahl Kommunikation und Computer als Medium in Europa nicht üblich war, habe ich dieses Beispiel herausgesucht. Den Text von Licklider und Taylor, The Computer as a Communication Device, finden Sie sehr leicht als PDF im Web. Über diese Form des Online-Zusammenseins schreibt Licklider, jetzt kommt ein kurzes englisches Zitat: In a few years, man will be able to communicate more efficiently through a machine than face-to-face. A communications engineer thinks of communicating as transferring information from one point to another in codes and signals. But communicating is more than to send and to receive. Today, the online communities are separated from one another functionally as well as geographically. What will online interactive communities be like? In most fields, they will consist of geographically separated members, sometimes grouped in small clusters and sometimes working individually. They will be communities not of common location but of common interest. When people do their informational work at the console and through the network, telecommunications will be as natural an extension of individual work as face-to-face communication is now. Warum ist dieses Zitat eminent und warum zeigt es eine weitere Auffassung, eine völlige Abkehr von der These, von der philosophischen These der Antiquiertheit des Menschen? Weil er plötzlich den Computer als Akteur einsetzt und weil es bei uns diese These gab, dass es verschiedene Formen von Medien gibt, die in verschiedenen Abstufungen die menschliche Kommunikation stören. Je mehr Technik, desto mehr Störung, wird hier eben die Technik als etwas gesehen, das der Kommunikation etwas Gute tut. Ja, also es überbrückt. The far can speak to the near, hieß es mal, ja, and the dead could speak to the living. Das heißt, es überbrückt raumzeitliche Distanzen und lässt uns in einer völlig anderen Welt und einer anderen Kultur befinden, nämlich in einer Art Synchronkultur. Synchronkultur aber jetzt auch in dem Sinn, dass viel zur Verfügung steht, das nicht mehr in linearen Narrativen abgerufen wird, sprich Bücher lesen, Filme schauen. Und jetzt zur veränderten Form der Technik, diese Visualisierung. Es ist 1968 und es ist nicht klar, was ein Computer ist. Douglas Engelbart überrascht, mit einer völlig neuen Technik den Computer anzusteuern. Und was macht Licklider? Das hat mich sehr interessiert. Sie sehen hier eine Karikatur eines damals recht bekannten, 2005 gestorbenen Illustrators, Roland B. Wilson. Der hat für den Playboy gezeichnet und für den New Yorker. Eine unvergleichliche Handschrift, dass er via Cartoons gestaltet hat. Und der Wissenschaftler, der Psychologe Licklider, holt sich den Illustrator des Playboy und sagt zu ihm, du musst meine These, die ich jetzt hier gezeigt habe, dass ein Computer etwas Positives beisteuert, musst du mir illustrieren. Keine leichte Aufgabe, wenn niemand weiß von der Leserschaft, was so ein Computer ist, auch in der Fachpresse. Hier heißt es, a communication system should make a positive contribution to the discovery and arousal of interest. Das ist genau das, was er meint, was in Communities passiert, aber man sieht noch ganz etwas anderes. Natürlich im politisch oder gendermäßig, gendergemainstreamten heutigen Denken nicht mehr korrekt als Visualisierung. Erstens mal ist der Mann der Aktive, es wird von links nach rechts kommuniziert und die Frau empfängt etwas. Sie empfängt eine visuelle Botschaft vom Mann. Männer und Frauen können natürlich nicht kommunizieren, da muss etwas her, das das verbessert. Das heißt, der Computer spielt eigentlich hier eine Verbesserung der Krakelzeichnung, die noch mit einem Lichtgriffel, wie wir es am Radarschirm gesehen haben, aufgetragen wird. Und auf der anderen Seite kommt ein schönes I love you visual raus. Sie bemerken, dass aber nichts dazwischen ist. Irgendwie wird es telepathisch überbrückt oder eben es ist schon WLAN eingerichtet oder sonst was. Ich halte es für eins der bemerkenswertesten Beiträge aus der visuellen Kommunikation im Wissenschaftsdiskurs. Auch ein Punkt, der noch überhaupt nicht analysiert worden ist, jemals. Und Gegenstand ist für uns. Denn diejenigen unter uns, die Grafiker sind, werden sich auch nicht mit Bildern der Welt immer nur beschäftigen, sondern mit Möglichkeiten, die man aber illustrieren kann und illustrieren muss. Darum wird eine bestimmte Form von Illustration auch immer gefragt sein, weil man da auch Übersetzer spielen muss von solchen Prozessen. Also, der Aspekt des technischen Beitrags ist es, um den es mir hier geht, als letzten Punkt, ja, dieser technischen Verfügbarkeit. Das war ein Forschungsleiter, es wurden Netzwerke gebildet, aus dem ist irgendwann das Internet gewachsen mit seinen Anwendungen. Im Hintergrund all dieser Entwicklungen gab es aber Dinge, die man wollte und die man nicht wollte. Es gab einen Fortgang der Geschichte, es gab Entspannung, es gab alle möglichen Dinge, auch der Überwachung von Gegnern im Kalten Krieg etc. Es gab nationale und internationale Forschungsförderungen, Infrastrukturausbau, aber auch Gerichtsprozesse der amerikanischen Regierung gegen die mit dieser Technologie groß gewordenen Firmen wie IBM und Microsoft. Es gehören da also bei der Technik immer mehrere Entwicklungsstränge mit rein, das will ich damit sagen. Die amerikanische Forschungsförderung nach dem Sputnik-Schock ist nicht zu verachten, denn wenn eine Nation wie damals 1957 ihr Forschungsbudget vervierfacht, ja, um mithalten zu können im Race into Space, dann bedeutet das natürlich auch sehr, sehr viel für die Entwicklung von Computern und ihren Vernetzungen in den 60er Jahren. ich übergehe jetzt die ganze Standardisierung von Verbindungsprotokollen, neue Formen des Informationsmanagements, direkte Manipulation von und Interaktion mit Computern über Interfaces und schließlich die Personalisierung und allgemeine Verfügbarkeit von Computern, die uns endlich sagt, dass diese Welt ja keine so schlechte sein kann. Technik, die etwas beiträgt zu Kommunikation und zur Existenz, technische Existenz, wie sie Max Benzi genannt hat, Technik als Aktant, und da schließt sich der Kreis mit meiner Überlegung vom Wintersemester, muss in dem Sinn als Figur des Dritten betrachtet werden. Zum Subjektraum und dem Objektraum, in dem wir technische Verhältnisse bislang immer abgehandelt haben, kommt der Informationsraum oder, wie Gotthard Günther sagte, der rechnende Raum. Es gibt aktuell, wenn Sie das für eine Hausarbeit brauchen, ein Sammelband, einen kulturwissenschaftlichen Sammelband zur Figur des Dritten. Es lohnt sich sehr, hier hineinzuschauen, denn hier wird diskursiv rekonstruiert, wie eine Kultur des Dualismus von Subjekt, die sich an Objekten abarbeiten in unserer Weltwahrnehmung, sich vermutlich mit solcher Technik eben nicht mehr halten lässt, so eine Auffassung. Ein letzter Aspekt noch, wo Computer plötzlich überhaupt nicht mehr bedrohlich sind, beziehungsweise die Bedrohlichkeit, die noch vorherrschend war, auch die Bedrohlichkeit einer grauen Computerarbeitswelt, für überwunden erklärt worden ist. Es war der Werbespot beim Super Bowl, den Ridley Scott gedreht hat, derselbe Regisseur, von dem Blade Runner stammt. In diesem berühmten Werbespot von 1984, ich habe es mir jetzt erspart, Ihnen den einzublenden, den kennen Sie sicher, und der ist auch im YouTube zu sehen, präsentiert die Firma Apple ihren neuen Macintosh-Rechner. Und hier rebelliert eine junge Frau gegen eine triste, graue Computerarbeitswelt unter einem Big Brother-Regime. Und dieser Big Brother, alles eintönig, monochrom gefilmt, sie läuft auf diesen Monitor zu und zerschlägt mit dem Vorschlaghammer den Monitor des Big Brother. Das sollte signalisieren oder visualisieren, dass Technik eine neue Qualität hat und dass diese personalisierte Computertechnik natürlich für Apple-Nutzer eine ist, die die Welt lebenswerter macht. Das markiert den Zeitpunkt, ab dem Personal Computer zum Teil des postmodernen Lebensstils geworden sind. Der Mac wurde natürlich nun zum Utensil der Kreativen, weil er auch ganz vorn mit dabei war, die Windowisierung anzuwenden, und da er Ihnen dank eines grafischen Interfaces die Berührungsängste mit der Technik nachhaltig nehmen konnte. Der Computer ist bunt und nett geworden und ist seither geblieben, während die Ängste sich ins Netz hinein verlagert haben, wo bekanntlich die Datenkraken auf uns lauern. Und jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich mir langsam frage, ob die Dämonisierung von Technik nicht immer auch mit dieser Verfügbarkeit zu tun hat und mit dieser Visualisierung dessen, was wir zumindest glauben, dass in diesen Prozessen sich abläuft. Denn überall dort, wo es wieder in die Tiefen geht, wo die Technik wieder zur Tiefentechnik wird, erscheint sie uns bedrohlich, erscheinen Dinge, die sich unserem Verstehen entziehen. Dass wir dafür dann wieder fürs Data Mining Visualisierungen brauchen, das ist eine andere Sache. Und da sollte man rein mal und sollte mal untersuchen, wie sehr sich das Verhältnis dann dazu ändert. So fügt sich aber mit dieser Freundlichkeit, den der Computer angenommen hat, den die technische Verfügbarkeit auch dieser Produkte angenommen hat, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder gegen Ende des 20. Jahrhunderts ins philosophische Bild von der früher entwickelten Geräte-Eschatologie. Computer und ihre Vernetzung resultieren aus dem Entwicklungsschub des Kalten Krieges, können aber aus dem heraus natürlich nicht befriedigend erklärt werden. Das möchte ich gar nicht versuchen. Es wäre fatal, Kommunikation und Krieg in eine Kausalbeziehung zu setzen, aber es gilt daran zu erinnern, dass die digitalen Medien- und Kommunikationstechnologien einen unerhörten Referenzbruch im Verhältnis von Mensch und Technik erzeugt haben. Das ist sowohl Fragen des Zugangs zur Technik, wie auch unsere Wahrnehmung der in den Maschinen implementierten Logik neu regelt. Das sind schon meine Schlussanmerkungen, der Versuch eines Fazits, was wir darüber sagen können, was sich in dieser Ästhetik durch Technik geändert hat. Die technischen Aufgaben haben sich verändert, seit nicht Mechanik, das Werkzeug und die Maschinen, sondern Elektronik und damit eben auch Computer und Medien und technische Kommunikation und Information, deren Grundlage sind. Es handelt sich um eine Art Aufhebung im philosophischen Sinne. Technik eben nicht als Gegensatz und Negation von Kultur, sondern Technik als Existenz, Technik als Figur des Dritten. Nun, das 19. Jahrhundert sorgte für einen Referenzbruch im Verhältnis von den Menschen zur Technik, indem es mit Medien der Aufzeichnung von analogen Signalen für eine neue Wahrnehmungsästhetik sorgte, sowie Signalübertragung unabhängig vom Datenträger. Telegrafie, Fotografie, Phonografie, also das, was in der Medientheorie Realaufzeichnung analoger Signale bedeutet, die natürlich Schrift nicht mehr brauchen, also die kulturelle Kodierung von Schrift nicht mehr brauchen, um verteilt zu werden, sondern eine technische Kodierung genügt. Der Referenzbruch im 20. Jahrhundert ist die sogenannte, von Bense sogenannte Tiefentechnik, die also ein Interface, eine Benutzeroberfläche braucht. Es ist die Informationsverarbeitung, die unseren Sinnen entzogen ist und das sogenannte Rechnen des Computers ist eigentlich nur ein Abtasten von Datenmustern, kein wirkliches Rechnen, es ist ein reduziertes Rechnen, das uns in unserer Welt vollkommen entzogen ist. Computer wurden sozusagen unbemerkt zu Medien, weil wir unsere Entscheidungsprozesse oder Teile davon in sie hinein delegieren und weil wir die Logik in die Technik implementiert haben. Technik nur mehr über Interfaces zugänglich ist. Damit ist diese Technik eine Art Übersetzertechnik und damit ist sie ein Medium, weil Medium ist nicht nur eine Übertragung, sondern immer auch eine Übersetzung. An dem Punkt stehen wir jetzt, aber wir sind schon etwas weiter, das spüren wir alle, beziehungsweise wenn wir das schon etwas länger verfolgen. Welcher Referenzbruch könnte jetzt im 21. Jahrhundert anstehen? Das 21. Jahrhundert, so jung es ist, stellt uns in ein neues Verhältnis zu diesen technisch möglichen Übersetzungsprozessen und transportablen Praktiken, die ein, Sie werden sich jetzt wundern, kein Philosoph, kein Künstler, sondern ein Kurator als alter Modernität bezeichnet hat, Nicolas Bourriaud. Und er bezeichnet diese Praktiken als alter Modernität, um anzudeuten, dass wir über die Postmoderne hinweg sind, über die Moderne sowieso, weil sie Determinierungen auflöst, es kein Zurück gibt, weil der Kulturpessimismus des von Medien überrumpelten Bildungsbürgers vorbei ist und ebenso die postmoderne Trauerarbeit am frei flottierenden Signifikanten und auch die postkoloniale Dekonstruktion der Stimme des westlichen weißen Mannes. Und dieser Begriff, diese alter Modernität, das wäre jetzt ein anderes Thema für eine weitere Vorlesung, ist etwas, das uns zurückführt zur anfänglich erwähnten Suche Walter Benjamins in seinem Kunstwerkaufsatz nach einer materialen Ästhetik auf Augenhöhe seiner Zeit. Er dachte, in einem Zeitalter, das soeben gelernt hatte, Kunstwerke zu reproduzieren, wir denken in einem in dem Kultur ganz auf technischer Reproduktion beruht. Und gegen die Eschatologie, also die Auflösung in dem einen, im Ende, in der Noosphäre, wie immer man es bezeichnet will, diese Hoffnung müsste aufgegeben werden zugunsten eines anderen Denkbildes, das Bourriaud eben in die alte Modernität steckt. Die Lösung ist nämlich kein kulturelles Esperanto, das Übersetzen in immer eine homogene Form. Das erkennen wir in der Weltökonomie, das erkennen wir aber auch in der Architektur. Also das Hintendieren zu einer Form, die alle akzeptieren müssen, eine Sprache, die alle sprechen können, sondern wohin dann eben in permanente Übersetzungsverhältnisse, sagt er, in ein Leben im Relationalen statt im Fortschritt. Und das ist es, was das Vorbild Kunst uns liefern könnte für die Technik. Denn Technik, sagte Wilhelm Flusser, ist heute eine zu ernste Sache geworden, um sie den Technikern überlassen zu können. Vielen Dank.